Jesus lebt, darum sorg dich nicht. Jesus lebt, darum fürcht dich nicht. Und Jesus lebt, darum schweige nicht. Die Osterbotschaft. Pfarrer Wilhelm Busch hat über diese drei Punkte einmal eine Predigt gehalten, die sehr wertvoll ist, um nachzulesen. Wir möchten heute Morgen miteinander im Matthäusevangelium die Ostergeschichte betrachten, weil wir am Karfreitag schon im Matthäusevangelium waren. So lese ich die ersten 10 Verse aus Matthäus 28. Aber nach dem Sabbat, in der Morgendämmerung des ersten Tages der Woche, kam Maria Magdalena und die andere Maria, um das Grab zu besehen. Und siehe, da geschah ein großes Erdbeben, denn ein Engel des Herrn kam aus dem Himmel herab, trat herzu, wälzte den Stein weg und setzte sich darauf. Sein Ansehen war aber wie der Blitz und sein Gewand wie Schnee. Aber aus Furcht vor ihm bebten die Wächter und wurden wie tot. Der Engel aber begann und sprach zu den Frauen: Fürchtet euch nicht, denn ich weiß, dass ihr Jesus, den Gekreuzigten, sucht. Er ist nicht hier, denn er ist auferweckt worden, wie er gesagt hat. Kommt her, seht die Stätte, wo er gelegen hat, und geht schnell hin und sagt seinen Jüngern, dass er von den Toten auferweckt worden ist. Und siehe, er geht vor euch her nach Galiläa, dort werdet ihr ihn sehen. Siehe, ich habe es euch gesagt. Und sie gingen schnell von der Gruft weg mit Furcht und großer Freude und liefen, es seinen Jüngern zu verkünden. Und siehe, Jesus kam ihnen entgegen und sprach: Seid gegrüßt. Sie aber traten zu ihm hin, umfassten seine Füße, warfen sich vor ihm nieder. Da sprach Jesus zu ihnen: Fürchtet euch nicht. Geht hin, verkündet meinen Brüdern, dass sie hingehen nach Galiläa und dort werden sie mich sehen. Das Matthäus-Evangelium tut die Ostergeschichte am kürzesten beschrieben, ob schon das längste Evangelium ist. Und ich bin gleich dankbar für die Punkte, wo das Matthäus-Evangelium anschneidet. Es ist für mich eindrücklich, denn wir wollen uns vor Augen halten, die Situation. Die Jünger, sie waren verborgen, sie kamen irgendwo im Versteckten zusammen, die Türen verschlossen und die Frauen sind zum Grab gegangen, um ihm die letzte Ehre zu erweisen, um seinen Leib einzubalsamieren und so weiter. Und das Ganze war in einer großen Unsicherheit, in einer Ungewissheit, in einer Angst. Wie geht's weiter? Und darum ist in diesem Abschnitt zweimal der Aufruf: Fürchtet euch nicht. Also das ist nicht nur die Furcht vor der momentanen Situation, von der Bedrohung durch die Römer, durch dieses Heer, von der Bedrohung durch die Pharisäer und Schriftgelehrten, sondern es gibt uns auch immer eine Furcht, wenn wir nicht wissen, wie es weitergeht. Einfach die Ungewissheit. Wir stehen an einem Grab und wissen nicht, wie es weitergeht. Das gibt Furcht, das gibt Ungewissheit. Und da hinein kommt Jesus und zeigt ihnen den nächsten Schritt und sagt: Dort werde ich dann bei euch sein und euch wieder den nächsten Schritt zeigen. Das heißt, er übernimmt in dieser Situation die Führung. Ist das nicht schön? Ostermorgen, das Grab ist leer, die ganze Ungewissheit, die ganze Furcht und die Riesenfreude und die Zusage: Ich werde euch weiterführen. Ich übernehme die Führung, ihr könnt es gehen lassen. Jetzt möchte ich 3 oder 4 Abschnitte machen. Zuerst der große Sieg, ein paar Gedanken, dann über Maria Magdalena, ihr Leben etwas und ihr Ostererlebnis, der dritte Punkt, und dann noch einmal einige abschließende Gedanken zum leeren Grab. Zuerst der große Sieg, der hier angesprochen worden ist wo die zwei Frauen in der Morgenfrühe, in der Morgendämmerung, wir wissen nicht um welche Zeit, weil in Israel der neue Tag abends um 6 beginnt, so ist das, wenn am Morgen früh steht, kann sein, dass das um 6 Uhr morgens war. Mit dem ersten Sonnenstrahlen haben sich die Frauen aufgemacht und zum Grab. Sie waren bei der Beerdigung dabei, sie haben gesehen, wo sie ihn hingelegt haben. Ich nehme das an, sie sahen, wie der Fels, der Stein versiegelt wurde vor dem Grab. Und nun beim Hingehen die große Frage, wer nimmt uns den Stein weg? Wer macht uns den Zugang zu unserem toten Erlöser oder zu unserem Herrn frei? Und dann sehen wir, wie ein Engel herniederkommt, die Erde sich bewegt, der Stein weg ist und der Engel wie ein neues Siegel auf diesen Felsen sitzt und sagt, wer kann, wer will, kann den wieder zurücksetzen. Aber er muss mich zuvor wegtun. Also ist wie für mich eine Proklamation von Gottes Seite her, das menschliche Siegel, das königliche Siegel ist gebrochen und jetzt ist ein göttliches Siegel, aber der Stein ist weg. Das Grab ist offen, es ist frei. Und es ist für mich interessant, im Zusammenhang mit dem Herrn Jesus sind immer wieder Engel aktiv gewesen. Bei seiner Geburt im Lukas 2 sehen wir, dass Engel mit im Spiel war und Engel auch die Botschaft weitergaben. Dann dienten ihm Engel in der Versuchung in Matthäus 4, als er 40 Tage in der Wüste war. Ein Engel stärkte ihn im Garten Gethsemane vor dem großen Opfer, das er brachte. Und nun wieder die Engel. Das heißt, die Engel sind für mich wie seine Leibgarde. Die Leibgarde des Königs, als er auf dieser Erde war. Sie haben ihn begleitet, manchmal sichtbar und manchmal nicht sichtbar. Und jetzt ist auch ein Engel, ist wieder der erste Siegesbote. Das heißt, der Engel, die Wächter sind wie zu Tode erschrocken, die liegen auf dem Boden. Und ich denke nicht vom Erdbeben, sondern vom Engel, von diesem wunderbar gewaltigen Licht, das haben die nicht ertragen. Und so sind die am Boden wie tot. Und der Engel beginnt mit den beiden Frauen anzusprechen. Und die erste Aussage auch wieder, fürchtet euch nicht. Eine wunderbare Ermutigung, eine wunderbare Zusage, die erste Botschaft des Engels, habt keine Angst, fürchtet euch nicht. Und dann wird nachher Maria Magdalena wird das Werkzeug, um die Botschaft weiterzusagen. Ich möchte später noch einmal zu ihr kommen, aber er sagt nachher ihnen weiter und sagt, ich weiß, dass ihr Jesus den Gekreuzigten sucht. Warum spricht er das so an? Warum sagt er nicht, ich weiß, dass ihr Jesus sucht oder Jesus den Auferstandenen? Ich denke, die Frauen hätten sonst den Eindruck gehabt, wir sprechen nicht vom Gleichen. Unser Jesus ist gekreuzigt und er liegt jetzt im Grab. Und jetzt holt er sie dort ab mit ihrem Wissen, auf ihrem Standpunkt, wo sie sind und sagt, ich weiß, dass ihr Jesus den Gekreuzigten sucht. Und dann fährt er weiter und sagt, aber er ist nicht mehr hier. Er ist auferstanden. Die Osterbotschaft, eine wunderbare Botschaft. Und dann sagt er, kommt her und seht die Städte. Was wir zu den Ohren aufnehmen, da bleibt ein gewisser Prozentsatz, ich weiß nicht, sind es 10% oder 20%, das wir behalten können. Was wir mit den Augen aufnehmen, bleibt wesentlich mehr, vielleicht 40%. Und was kombiniert ist, dann bleibt noch einmal mehr, dann bleibt vielleicht etwa 70% können wir behalten. Und das weiß der Engel auch. Und darum sagt er ihnen, die Botschaft habt ihr gehört, Jesus ist auferstanden, aber kommt, seht. Und wenn dann die Frauen das leere Grab sehen, die Tücher, wie sie separat liegen, dann weiß er, dann ist das bei ihnen keine Frage mehr. Die sind felsenfest überzeugt, unser Herr lebt, Jesus lebt. Und das gibt eine Botschaft. Und darum wünsche ich jedem heute Morgen auch, dass wir von dieser Botschaft ebenso überzeugt sind, wie es die Frauen hier waren. Jesus lebt, darum fürchte dich nicht. Er ist unsere Zuflucht, er ist unser Halt, er ist unsere Orientierung. Das Resultat dieses Sieges, Das heißt, dass Jesus auferstanden ist, ist ein Beweis von Gottes Amen auf seine Erlösung. Er ist nicht durch das Erdbeben oder durch den Engel auferweckt worden. Jesus war vorher auferweckt. Er war weg. Der Engel ist nur gekommen, um den Stein wegzuwälzen, damit die Frauen den Zugang haben. Die Bibel sagt uns das, dass er durch die Kraft, durch die Macht Gottes auferweckt worden ist. Das lesen wir im Epheser 1, Vers 19 und 20. Das ist für mich eindrücklich, wie der Apostel Paulus dieses Ereignis in Zusammenhang mit der Macht und der Möglichkeit der Kraft, die wir haben, in Verbindung bringt. Er sagt dort, und was über die überschwängliche Größe seiner Kraft an uns, den Glaubenden, ist, nach der Wirksamkeit der Macht seiner Stärke, und jetzt kommt's, die hat er in Christus wirksam werden lassen, indem er ihn von den Toten auferweckte und zu seiner Rechten in Himmel gesetzt hat. Und jetzt sagt er, dieselbe Kraft, mit der Gott Jesus von den Toten auferweckt hat, die hat er in unser Leben hineingegeben. Die hat er uns gegeben. Darum fürchte dich nicht, Jesus lebt und er ist in uns mit seinem Geist, mit seiner Kraft. Wenn wir nun zu Maria Magdalena gehen, ist für mich oder vielleicht ist die Frage im Raum, warum das? Das ist eine Frau, von der hat er 7 Dämonen ausgetrieben. Ist das nun die richtige Person, diese Botschaft weiterzutragen? Wenn man ihre Vergangenheit betrachtet, wären da nicht die Apostel prädestiniert, um das zu tun? Wären sie nicht mehr berufen, mehr in der Lage? Wer viel liebt, bekommt die Aufgabe. Bei uns ist oft die Wahrheit, und die Wahrheit ist eine wichtige Angelegenheit, ist die Wahrheit oberste Priorität. Und beim Herr Jesus ist es oft eine Frage der Liebe und nicht nur der Wahrheit. Beim Sendschreiben an Ephesus hat er dieser Gemeinde sagen müssen, und dann zählt er etwa 7 Punkte auf, was sie alles gut machen, was alles positiv ist. Und am Schluss sagt er, aber ich habe wider dich, dass du die erste Liebe verlassen hast. Eine Frage der Liebe. Und dann sagt er, wenn du nicht Buße tust, werde ich deinen Leuchter wegstoßen. Er wird nicht mehr da sein. Stellen wir uns das vor. Und hier wieder ist es für mich ganz klar eine Frage der Liebe. Von der Maria von Magdala hat er 7 Dämonen ausgetrieben. Die weiß, was Gebundenheit ist, satanische Gebundenheit. Die war ein Sklave von Satan. Das ist unheimlich, unvorstellbar. Ich habe in einzelnen Fällen mit solchen Menschen zu tun gehabt. Und das geht unter die Haut. Ich weiß noch einmal ein Erlebnis, das werde ich nie mehr vergessen. Und wenn ich 80 werde oder noch mehr, ich habe die ganze Nacht nachher kein Auge zugetan. Ich habe die Bibel gelesen und gebeten. Das ist mir so unter die Haut. Die Person hat geschrien zuerst wie ein Tier. Also unheimlich. Und dann hat der Herr geholfen, er hat eingegriffen. Und hier auch die Frau, wir wissen über ihr nicht mehr Detail. Es ist einfach ganz kurz erwähnt, er hat von ihr 7 Geister ausgetrieben. Aber die Dankbarkeit, dass sie nun eine Dienerin Jesu sein darf, ich denke, die hat alles hingegeben für ihn. Sie war in seiner Nachfolge. Sie hat ihm gedient mit seinem Vermögen, sie hat ihm gedient mit ihrer Zeit. Einfach, sie war für ihn da. Und da ist meine Frage auch heute Morgen, an diesem wunderbaren Ostermorgen, wie dienst du, wie dien ich ihm, unserem Erlöser? Auch mit allem, was wir haben. Ist deine und meine Liebe auch oberste Priorität? Dass er uns Aufgaben gibt, wo wir sagen müssten, die hätte er vermutlich besser jemandem anderem geben müssen. Aber Maria Magdalena, sie bekam von ihm den Auftrag, es den Jüngern zu sagen. Das heißt, der Engel übergab ihr oder ihnen zuerst den Auftrag. Er sagt im Vers 7, und geht schnell hin und sagt seinen Jüngern, dass er von den Toten auferweckt worden ist. Die Botschaft des Herrn Jesus tut Eile. Und wir sind in einer Endzeit und die Endzeit wird immer kürzer, wo wir hier sind und wir wollen nicht zögern. Die Botschaft, Jesus hat Priorität. Geht schnell hin und sagt es ihm. Dieses Wort kommt noch einmal vor oder vielleicht noch mehr als einmal, aber im Buch Esther ist es genau ähnlich geschrieben. Als das Todesurteil über die Juden gefällt war und Mardochai nachher die Macht erhielt vom König Ahasveros und dann den Gegenbefehl gab vom Kampf, den die Juden machen durften gegen die Feinde, hat er gesagt, geht schnell in die 127 Nationen und bringt die Botschaft der Freiheit, des Friedens. Und da auch, der Auftrag ist dringend, wir wollen ihn schnell und klar weitergeben. Die Jünger waren geflohen und nun ist sie beim Grab und bekommt da den neuen Auftrag, die neue Perspektive, die neue Ausrichtung. Leider lesen wir in anderen Evangelium, wie die Botschaft aufgenommen wurde. Was steht dort? Sie glaubten ihnen nicht. Und als der Herr Jesus ihnen selber erschien, nachher in Galiläa und Thomas nicht dabei war, ist es bei Thomas noch einmal gleich gegangen. Sie glaubten nicht. Wie ist es bei dir und bei mir? Glauben wir, was hier drin steht? Wir sind von den Medien gefüllt, wir hören die Nachrichten, wir hören die Sensationen und da ist oft nie eine Frage. Wenn wir da Besuche machen, dann sagen mir die Leute, was sie denken und was sie davon halten und dann stelle ich das in Frage. Und dann sagen sie mir, hast du den Eindruck, dass du das besser weißt als der und der? Und dann sage ich, nein, das habe ich nicht, aber ich habe die Bibel. Und die Bibel sagt mir etwas anderes. Aber das ist kein Thema. Die Bibel ist von so vielen Menschen geschrieben, 40 Menschen haben da geschrieben, da weiß man nicht, was wahr ist und was nicht. Das stellt man in Frage, das glaubt man nicht. Und das über die Medien glaubt man. Und wir wollen uns da nicht mitziehen lassen, sondern wir wollen der Bibel glauben und dann prüfen, was die Medien bringen, ob das stimmt, ob das Wissen gut ist oder schlecht. Wenn ich zu Maria Magdalena und ihrem Ostererlebnis komme, ist es für sie eine unheimliche oder eine gewaltige Ermutigung gewesen. Zuerst der Engel und er sagt, fürchte dich nicht und gib dir den nächsten Auftrag. Die teure Salbe, was hat sie mit der gemacht? Die war doch nicht mehr relevant. Die ist irgendwo stehen geblieben bei dem Grab oder in dem Friedhof, ich weiß nicht wo. Das hat sie nicht mehr interessiert. Sie hatte die Botschaft, den Jüngern zu sagen, Jesus lebt. Ist das auch meine und deine Botschaft? Es soll unsere Botschaft sein. Wir haben einer Welt, die dem Untergang entgegengeht, die beste, die schönste Botschaft zu sagen. Jesus lebt. Fürchte dich nicht. Russland, der Krieg. Wir haben, wo wir früher gewohnt haben und unsere Kinder gross geworden sind, in Grüt, in einem Haus, hatten wir Tageskinder. Vier Tageskinder. Zwei von einer Familie und zwei von einer anderen Familie. Und mit der ersten Familie hat unsere Tochter, die jetzt in dem Haus wohnt, immer noch Kontakt mit der Frau. Und jetzt wurde sie kürzlich eingeladen zu einem Café bei der Mutter. Und dann hat sie ihr gesagt, deine Mutter hat mir einmal gesagt, dass es einen dritten Weltkrieg gibt. Ich habe darüber gelacht. Ich habe gedacht, das ist unmöglich, das stimmt nicht. Und heute frage ich mich, hat sie doch recht? Denn was jetzt abgeht, jetzt bin ich unsicher. Sind das nicht Gottes Wort, wo hier hineinspielt, ins Leben hinein? Und wir haben die Botschaft. Ich will nicht die Leute auf den dritten Weltkrieg hinweisen und ihnen da Angst machen, sondern ich will ihnen die Botschaft sagen, Jesus lebt. Und darum dürfen wir getrost und freudig in die Zukunft gehen, unerschrocken. Es ist für mich interessant, in dem Moment, wo sich Maria Magdalena und die andere Maria, die Mutter des Jakobus, auf den Weg machen, um den Jüngern die Botschaft zu sagen, begegnet ihnen Jesus. Ein schöner Moment. Und er sagt ihnen, seid gegrüßt. Und dieser Gruß ist für sie so bekannt, dass sie ihn sofort kennen. ihm zu seinen Füßen niederfallen und dann sagt er ihnen dasselbe, fürchtet euch nicht. Ist das nötig? Der Engel hat doch das schon gesagt, fürchtet euch nicht. Und jetzt sagt es Jesus noch einmal. Wenn ihr mich kennt und wenn ich euch kenne, denke ich, das ist sehr nötig. Wie schnell hat der Mensch immer wieder Furcht vor irgendetwas und irgendetwas Neuem und immer wieder prägt eine gewisse Angst unser Leben. Wir brauchen das. Fürchte dich nicht. Ich bin mit dir. Fürchte dich nicht. Jesus lebt. Und jetzt gibt er ihnen noch einmal genau den gleichen Auftrag. Und das fürchte dich nicht, das könnten wir in manchen Lebensbereich hineinziehen. In Afrika, ein gläubiger Mann, der hat seine 17-jährige Tochter verloren. Die ist gestorben. Er hat sie begraben und auf dem Grabhügel ein einfaches Kreuz gesteckt und darauf hat er geschrieben, der Tod hat keine Hände. Und dann ist der Missionar zu ihm gegangen und gesagt, du Freund, was ist das für ein Ausdruck oder was denkst du mit diesem Satz? Der Tod hat keine Hände. Und dann sagt ihm der einheimische Christ, sagt ihm, weißt du, früher war der Tod für uns unheimlich. Er hat uns Menschen genommen und die sind weg, auf Nimmerwiedersehen. Der Tod hat sie gehalten und wir sahen die nie mehr. Und heute weiß ich, meine Tochter, die werde ich wiedersehen. Wenn ich hinüberkomme, wird sie auch dort sein und ich werde sie sehen. Also der Tod hat für mich keine Hände mehr. Der kann mir nichts mehr rauben. Ist das nicht schön? Und wir dürfen das auch wissen. Auch Menschen, die vielleicht trauern im Moment. Wenn sie gläubig waren und gläubig sind, dürfen wir wissen, der Tod hat keine Hände. Der Tod ist nie das Letzte, das kommt. Wenn ich noch einmal die drei Worte sage, Jesus lebt, darum fürchte ich nicht, Jesus lebt, darum sorge nicht und Jesus lebt, darum schweige nicht. Er ist unsere Kraft, er ist unsere Hilfe, er ist unser Schild und er führt uns. Und das jeden Tag. Er ist bei uns und er will uns führen. Das größte Erlebnis, das sie macht, ist das mit dem Herrn Jesus, dass er ihr noch begegnet und den Auftrag unterstreicht und ihr auch noch einmal sagt, wo sie hingehen sollen und dort werden sie mich sehen. Und damit ist beim Auferstandenen für mich der Tag der Neogenesis erfüllt. Genesis ist der Anfang der Bibel. Wenn ich das gleich habe. Ja, jetzt habe ich es. Im Hebräischen ist das Bereshit. Das B und dann ein Strichlein und Reshit. Und Reshit heißt Anfang und das B ist einfach, dass man es gut aussprechen kann, das gehört dazu. Und bei der Auferstehung, respektiv bei der ersten Frucht, der Erstlingsfrucht, die sie nach den Tagen brachten, wenn die Osterzeit abgeschlossen ist, also am nächsten Sonntag, ist der Tag von Reshit. Wieder dasselbe Wort. Das heißt, sie feierten dort mit der Erstlingsfrucht auf die Auferstehung Jesu und damit den Neuanfang. Und so wie am Anfang die Erde uns beschrieben ist, am Anfang schuf Gott Himmel und Erde und die Erde war wüst und leer und dann sprach Gott, es werde Licht und es ward Licht. So ist es auch hier beim Grab gewesen. Am Anfang hier war das Grab, es war dunkel und leer und die Menschen kamen und Jesus sprach zu ihnen und es wurde Licht und es brachte Frucht. Wieder eine Parallele zum Alten Testament und die ist durchgezogen auch in deinem und meinem Leben. Es war wüst und leer und in dem Moment, wo Jesus in dein Leben hineintrat, in dein Leben hineinsprach, gab es Leben und wurde es anders. Einige Gedanken noch zum leeren Grab. Es ist ein Ort der Liebe, es ist ein Ort des Lebens Vers 6, es ist ein Ort der Hoffnung, er ist auferstanden, immer noch Vers 6. Es ist ein Ort der Freude, wir lesen von ihnen, sie gingen mit großer Freude, um die Botschaft weiterzusagen. Machen wir das auch so? Sind wir voll der Freude, voll des Lobes? Oder sagen wir, ich bin froh, wenn das niemand merkt, dass ich Christ bin? Das soll nicht sein. Sie sollen es mir ansehen und anmerken. Es ist ein Ort des Trostes, fürchtet euch nicht. Ein Ort der Anbetung, sie fielen nieder. Und es ist ein Ort des Dienens. Und jetzt könnten wir über all die Punkte, könnten wir uns miteinander unterhalten. Ist es in deinem Leben und in meinem Leben das alles auch? Ein Ort der Liebe, ein Ort der Hoffnung, ein Ort der Anbetung und ein Ort des Dienstes. Bist du im Dienst des Herrn? Da musst du nicht den Lohn von der AB beziehen. Du darfst auch sonst im Dienst des Herrn sein, dass der Himmel dir deinen Lohn zahlt. Ich habe kürzlich in der Gebetsstunde zu zwei jungen Brüdern gesagt, es freut mich, dass ihr regelmäßig hier seid. Wenn ich viel Geld hätte, würde ich euch gerne einen rechten Betrag übergeben, einfach als Dankeschön. Aber es wäre schade, weil dann würde ich euch den himmlischen Lohn streichen oder kürzen. Und der ist noch viel grösser als hier der irdische. Es ist ein Ort des Dienstes, dass wir immer wieder auch zusammenkommen wollen, um mit den Gebeten den Arm Gottes zu bewegen. Wer den Auferstandenen, er selber ist uns in der Schrift sehr verschieden beschrieben. Die Engel sprechen von ihm als Herrn. Der Petrus spricht ihn als Herrn an. Paulus spricht von ihm der Herr des Himmels. Johannes der Herr der Herren. Und die Propheten erkennen in ihm den einzig Begehrenswerten. Und der Vater spricht ihn als Sohn an. Und jetzt ist für mich noch einmal etwas Schönes. Der Engel sagt zu den Frauen, geht hin zu seinen Jüngern. Und wie sagt Jesus, wohin sollen sie gehen? Zu meinen Brüdern. Das heißt, es gab ein neues Verhältnis jetzt. Vorher war er der Herr und sie die Jünger. Er hat sie berufen in seine Nachfolge und jetzt nach der Auferstehung spricht er sie als Brüder an. Wie ist das bei denen angekommen? Sie haben ihn verlassen, sind versteckt im Untergrund, wenn ich so sagen will. Und jetzt spricht er sie als Brüder an. Sind sie das wert? Ich bin froh, dass es so ist, weil dann darf ich mich auch von ihm als Bruder ansprechen lassen. Wie oft haben wir ähnlich oder gleich reagiert als sie und so wollen wir keinen Stein auf sie werfen, sondern wissen, dass seine Gnade, seine Barmherzigkeit immer und ewig gelten wird. Das Grab ist die Stätte der größten Ermunterung, das beweist, dass die hoffnungslosen Jünger wieder Trost, Zuversicht und Mut haben. Das Grab macht die Widersacher Satans oder die Widersacher Gottes, die Nachfolger Satans, völlig auf die Seite. Es zeigt ihnen, dass sie nicht im Recht sind, dass sie falsch gewesen sind. Und das Grab ist für mich die machtvollste Offenbarung Gottes, wo er einfach seine Macht dokumentiert hat mit dem Stein, mit all dem, was geschehen ist. Aber es zeigt uns auch, dass Gott die Zahlung des Lösegelds angenommen hat für unsere Sünde. Dass unser Heil völlig sichergestellt ist. Nicht nur die Vergebung, sondern auch die Rechtfertigung. Römer 4, Vers 25, er ist für unsere Erlösung gestorben und zu unserer Rechtfertigung ist er auferstanden. Was würde es mir nutzen, wenn ich im Jenseits ankommen würde und sage, der Herr Jesus hat für mich bezahlt und dann würde der sagen, wer ist das? Den kenne ich nicht. Aber wenn Jesus dort steht und sagt, ich habe für ihn bezahlt, dann ist alles erledigt. Das heißt, er ist für unsere Rechtfertigung, ist er auferstanden. Und da dürfen alle mit eingebunden sein. Ich möchte schließen mit einem Erlebnis noch, das ein Engländer gemacht hat. Er hat eine Russin zur Frau, war Landwirt und eine Russin geheiratet. Und die Frau hatte dann den Wunsch, dass sie eine Haushaltshilfe oder eine Landwirthilfe bekommen von Russland. Und sie haben eine von dort gefunden und ist einige Wochen vor Ostern hat eine junge Frau bei ihnen begonnen auf dem Landwirtschaftsbetrieb. Leider ist die Ehe mehr schlecht als recht funktioniert. Es war sehr viel Streit, sehr viel Konflikt in dieser Ehe. Und es war an einem Ostermorgen, die beiden waren sich nicht bewusst, dass es Ostern war und sie sind massiv aneinander geraten. Der Bauer ist mit den Fäusten so am Tisch gesessen und seine Frau mit einem hochroten Kopf neben ihm. Dann klopft es leise und dann kommt das Mädchen mit dem Tablet, mit dem Morgenessen und sagt beim Eintreten in den Raum als Ostergruß: Christos Foskers. Das heißt auf Russisch: Christus ist auferstanden. Die Frau hält beide Hände vor das Gesicht, Kopf nach unten und beginnt zu weinen. Der Mann ist überrascht und dann sagt er: Du, was hast du? Was hat sie gesagt? Und dann sagt er: Sie hat gesagt, Christus ist auferstanden. Das war unser Ostergruß. All die Jahre haben wir einander am Ostermorgen mit diesem Gruß begrüßt und dann hat die andere Seite gesagt, er ist wahrhaftig auferstanden. Und bei der Frau ist etwas aufgebrochen, wo die ganze Zeit die Bitterkeit und all die Unzufriedenheit, sie ist aufgestanden, vor den Mann gestanden und kannst du mir vergeben, meine Lieblosigkeit. Da ist er aufgestanden und gesagt, kannst du mir vergeben. Und die beiden haben einen Neuanfang gemacht und haben in Zukunft ihr Leben mit dem Herrn Jesus gelebt. Jesus lebt. Und das war ein einfacher Ostergruß am Morgen von einer Frau, die ihre Sprache noch schlecht konnte. Aber sie hat es in Russisch gesagt und hat da die Herzen berührt. Und Gott möchte das Gleiche auch heute noch wirken. Jesus lebt, darum fürchte dich nicht. Jesus lebt. Darum schweige nicht und darum wollen wir unterwegs sein. Ich bete noch. Herr Jesus, ganz herzlichen Dank, dass du Ostern hast werden, dass du auferstanden bist und dass du dann später zurückgegangen bist zum Vater und jetzt uns dort vertreten als Hohepriester. Herr Jesus, wir werden dir nie genug können danken für das, was du für uns vollbracht hast. Dass du uns den Himmel geöffnet hast und dass wir durch dich und mit dir eine wunderbare Zukunft haben dürfen. Herr Jesus, danke vielmals, dass wir heute auch noch Gnadenzeit haben, wie wir es gesungen haben, auch in diesen Liedern schon. Und noch andere dürfen mit einladen, auf den Weg zu kommen, weil du lebst und weil du für sie gezahlt hast. Dass all die Menschen um uns herum, mit denen, die wir immer wieder in Berührung kommen, die dich noch nicht haben, sich auch dir noch öffnen dürfen. Aber auch Kinder von uns, Angehörige von uns, Ehepartner, die noch nicht oder nicht mehr auf dem Weg sind, danke, dass du ihnen angehst, auch gerade jetzt in dieser Zeit, dass du ihnen neu begegnest und sie zurückziehst an dein Vaterherz. Segne du jedes und du uns als Gemeinde bewahren, du uns als Gemeinde führen, dass wir an dir und mit dir bleiben und einfach ein Licht sind in dieser Zeit, die immer dunkler wird. Dass wir zu deiner Ehre etwas dürfen sein und zum Aufbau von deinem Reich dürfen mithelfen. Amen.